Vibe check, we feeling good?
Huevo, nice.
No way, we're the same.
Let's talk.
Herzlich willkommen hier bei Neue Deutsche Valorant, Leute. Und wie ihr bereits erfahren habt, machen wir jetzt alle zwei Wochen normale Podcast-Folgen und dazwischen immer ein Interview. Und als ersten Gast für diese Interviewreihe habe ich mir niemand geringeren rausgesucht als den neuen Assistant Coach von Focus, und zwar Kinney. Grüß dich, Kinney, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Season gestartet, alles ein bisschen stressig, und dann hatte ich letztens Rückenschmerzen, wo ich richtig flach lag. Man wird älter, aber ja so ist das. Lass uns ein bisschen über dich reden, Kinney. Du hattest ein turbulentes Jahr 2026, würde ich mal behaupten. Du warst am Anfang, korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, du warst am Anfang noch bei Alternate Attacks in 2026. Und dann gab es dann irgendwann den Umbau bei Alternate Attacks. Ich glaube, das hatte vor allem bei Attacks finanzielle Gründe. Und du bist dann nicht bei Attacks geblieben. Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie war für dich dieses Ende bei Alternate Attacks?
Das war im ersten Moment schon komisch, weil ich da jetzt 3 Jahre war und eigentlich auch immer ganz happy war. Aber ich hatte schon auch für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich über einen längeren Zeitraum schon ein bisschen stagniert habe, weil ich glaube schon, dass ich mich im Prinzip ich habe über die Zeit viel gelernt, aber ich glaube, ich habe das irgendwie für mich auch so einen neuen Anfang gebraucht, um das, was ich gelernt habe, von Anfang an nochmal neu umzusetzen. Und von daher war das so, habe ich das versucht am Ende eher so zu sehen, dass ich mir jetzt dass das für mich eine neue Chance ist, mich weiterzuentwickeln. Aber war natürlich am Anfang erstmal komisch.
Ja, wie bist du dann mit der Situation umgegangen? Weil du warst dann lange ohne Team. Ich glaube, du hast dann in der MENA-Region versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen, oder hattest dort zumindest Möglichkeiten bekommen. Wie war für dich der Rest des Jahres 2026? Das war ja immerhin ja bestimmt 6 Monate, ne, wo eigentlich nichts so fest war für dich.
Also erstmal kam ja die Zeit bei Ryzen. Ich weiß nicht, das war irgendwie so, die hat mich angeschrieben, ich habe mir das mal angeguckt und ich habe irgendwas gesehen. Ich weiß, also es war super chaotisch, und ich glaube auch viele Leute haben mir attestiert, das ist 100% Relegations-Line-Up. Aber ich habe irgendwas gesehen. Ich muss auch sagen, ich glaube, ein Großteil, warum ich mich für Ryzen entschieden habe, war auch Puggy. Weil zwischen mir und Puggy war von Anfang an, wir haben das Game ähnlich gesehen, wir haben uns super verstanden. Haben uns auch super lange immer über das Game unterhalten, und es war so jeden Tag, also haben wir gearbeitet, ich habe mich mit dem gut verstanden, und deswegen war das auch, haben wir dann, glaube ich, auch überperformt, hat leider am Ende für die Finals nicht gereicht, aber ich glaube, da hat man auch gezeigt, so was gute Arbeit leisten kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht Fulltime ist, nicht die großen Namen hat. Aber das war für mich auch, glaube ich, diese Zeit bei Ryzen hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen in mich selber gegeben, weil das auch nochmal so ein Punkt war, weil wie gesagt, jeder hat mir attestiert, ey, das Line-Up wird zu nichts, es wird 100% Rede spielen. Leute haben sich das Maul im Hintergrund zerrissen, auch wegen Leuten wie Lel und hier und da. Aber war am Ende ganz gut, war ein trauriges Ende, dass es wegen 2 Runden am Ende nicht geklappt hat. Danach war es dann so, habe ich gesagt, okay, ich sehe da für mich trotzdem nicht die Zukunft, weil ich glaube, die Ambitionen sind zu weit auseinandergegangen, weil ich ein sehr ambitionierter Mensch bin und ich dann auch viel mit den Leuten geredet habe, und am Ende habe ich für mich entschieden, so, ich sehe mich da langfristig nicht, und dann wollte ich mich umgucken. Dann kam Rat auf mich zu, die hatten sich vorher bei Puggy über mich erkundigt, also ist das darüber entstanden. Da haben die mir gesagt, ey, hättest du Interesse generell Ascension für uns zu machen? Ich habe gesagt, ja gut, natürlich. Gab es für mich keine zwei Antworten. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann lass uns mal 2 Tage gucken, ob das passt. Da war ich 2 Tage beim Training da. Die waren dann sehr angetan von mir. Hat auch mit den Spielern direkt geklickt. Auch super Truppe gewesen. Haben gut gearbeitet. Ich glaube dann, kurz bevor es dann leider zur Disqualifikation kam, hatte ich das Gefühl, ey, wir waren echt auf einem guten Weg. War dann leider schade, auch gerade für die Jungs, die ein ganzes Jahr dafür arbeiten und dann leider aufgrund von Sachen außerhalb ihrer Kontrolle ja, nicht teilnehmen konnten. Dann hat nämlich nochmal angefragt, weil die sich für Red Bull Homegrown qualifiziert haben, habe ich die da noch ein bisschen für vorbereitet. Und ja, dann ging es auch darum, für 2026 hatte ich auch die Möglichkeit, auch nach MENA zu gehen, und dann kam auch Focus auf mich zu. Dann hatte ich mich mit mehreren Parteien mehrmals unterhalten. Am Ende habe ich mich für Focus entschieden, weil ich würde gerne im DACH bleiben. Und das Line-up, das braucht man nicht drüber reden, das ist absolut, absolut sahnig. Und ja, und jetzt bin ich hier.
Ja, jetzt bist du da. Aber den ersten Loss habt ihr schon kassiert. gegen Frankfurt im Swiss Cup. Aber es ist ja auch Best of One, wirst du mir jetzt wahrscheinlich entgegenbringen. Genau, das ist also super starkes Line-up. Ich würde aber gerne noch auf ein paar andere Kleinigkeiten zu sprechen kommen, die noch gar nichts direkt mit den Spielern und den Teams oder so zu tun haben. Sondern Valorant hat sich ja unglaublich verändert zum Ende des letzten Jahres hin. Es gab ja diesen riesigen Patch, wo die ganzen Cooldowns verlängert wurden, ne, wo die Controller alle so ein bisschen angepasst wurden. Wie sehr hat sich dein Blick auf das Spiel verändert durch die Changes, die Riot jetzt ins Spiel gebracht hat?
Ich finde einfach, wenn ich mir das von früher mal vergleiche, hatte das Gefühl auch, dass gerade was Initiate angeht, viele Spieler mit schlechten Entscheidungen weggekommen sind, weil du das Refresh-Util viel zu schnell wieder hast. Und ich glaube, jetzt ist es nochmal viel wichtiger zu verstehen, wann bin ich in einer Situation auf der Map, wo ich mein Util verwenden muss, oder wie kann ich quasi den Map-State so readen, dass ich nicht von den Cooldowns gepunished werde. Und ich glaube, das ist sowieso etwas, was ich in den letzten Jahren, glaube ich, immer besser verstanden habe, wieso die Map, sage ich jetzt mal, aussieht. So versuche ich das auch immer meinen Spielern zu erklären. Von daher, ich habe viel, viel Beschwerden gesehen. Ich finde, das hat auch was Positives, weil jeder jetzt dazu gezwungen wird, nochmal ein bisschen besser das Spiel zu verstehen. So sehe ich das
Um
Ganze.
die Util dann im
Genau.
richtigen Moment einzusetzen, nicht einfach
Genau.
nur
Ja.
rauszuballern, damit man überlebt, was oft auch ein wichtiger Aspekt im Spiel ist, keine Frage.
Ja.
Also für dich ein positiver Change, den Riot da reingebracht hat?
Ja, ich fand's positiv. Für
Okay.
mich auf jeden Fall, ja.
Nice, nice, nice. Genau, ich würde mit dir gerne auch noch über die Map-Pool-Changes, die jetzt für dieses Jahr angekündigt, also was heißt angekündigt, im Ranked ist es schon so. Ihr in den Challengers spielt es wahrscheinlich erst ab den Playoffs, ich weiß es gar nicht
Ja,
genau.
Playoffs.
Aber wir haben jetzt im Map-Pool drin Abyss, Corrode und Breeze, die überarbeitete. Das heißt, ein Map-Pool mit drei Maps, die erstmal sehr Viper-lastig sein könnten, bei Abyss eher nicht, aber die unglaublich viele Long-Range-Duelle mitnehmen. Erstmal persönliche Meinung, gefällt dir das? Und dann die andere Sache, so die Arbeitssicht, wie gern spielt Focus diese Map, diese Long-Range-Maps?
Erstmal, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich hasse Breeze. Jetzt muss ich sagen, jetzt wo diese absolut unnötige Tube raus ist, ist es ein bisschen angenehmer. Ich glaube auch, dass man jetzt auch ein bisschen besser normalere Smoker spielen kann mit den Changes. Da die Map jetzt gerade akut noch nicht so wichtig ist, habe ich mir persönlich jetzt noch nicht so die tiefsten Gedanken dazu gemacht. Ich persönlich mag Abyss von Corrode sehr gerne. Corrode mochte ich direkt von Anfang an. Haben wir auch damals bei Ryzen direkt gespielt. Ich glaube, ich verstehe die Map auch ganz gut. Breeze habe ich, wie gesagt, mochte ich vorher nicht so. Ich glaube, mit der Tube, weil die werde ich ja wahrscheinlich ein bisschen besser mögen. Aber war jetzt nie meine Favoriten-Map.
Ja, da fahren wir die gleiche Schiene. Ich war auch immer ein Hater. Der Tube hat alles sehr, sehr kompliziert gemacht, gerade für die Defense. Okay, also, ja, okay, das war jetzt persönliche Meinung.
Ja.
Aber wie steht denn das Team zu dem Map-Pool, der da kommt? Habt ihr euch da schon drüber unterhalten? Hast du schon was mitbekommen von den einzelnen Spielern?
Auch generell, ich glaube, die meisten mögen Breeze, weil ich glaube, wenn wir eins im Team haben, ist das sehr viel Gesicht. Und ich glaube, solche Maps kommen, gerade so viel Breeze kommt dann, glaube ich, sehr zugute, wenn man viele auch manchmal nicht so einfache Duelle bekommt. Ich glaube, das ist so das, was wir auch gerne haben. Weil wenn ich jetzt mal so durch die Dachlineups gucke, da gibt es nicht viel, was uns da auf gleichem Level begeht. Natürlich gibt's einige, aber ich denke schon, dass das so Dinge sind, wo wir sehr stark drin sind.
Okay, also Map Pool, der euch auf jeden Fall liegt. ja, definitiv Maps, auf denen es nicht so schnell chaotisch wird, wenn die so groß sind, ne? Wie ein Split jetzt, wo man auch mal überfallen werden kann.
Ja.
So, und bevor wir jetzt zum aktuellen Team kommen und auch deiner Arbeit, habe ich so meine letzte Meta-Frage, weil die umtreibt mich doch sehr. Ein großes Thema schon seit den Champions letztes Jahr ist die Odin. Wie würdest du den State of the Odin aktuell beschreiben? Muss da ein Nerf her? Sind das gute Anpassungen auf den Maps, die wir da gesehen haben, die Riot reingebracht hat jetzt zum Jahreswechsel? Wie ist deine Meinung zu Odin?
Ich finde die Odin an sich nicht zu stark. Es ist, ich glaube, wenn es das eher map-abhängig, wenn man zum Beispiel jetzt an Crow denkt, diese Mitte-Papierwand ist ein bisschen eklig. Ich glaube eher, dass es eher mehr Map-Anpassung als Anpassung an der Waffe geben würde, weil ich finde, die Waffe ist so an sich, finde ich, fein. Weil, wenn man jetzt jemanden wie Brock, natürlich haben alle geschrien, oh mein Gott, diese Waffe ist so unfair, aber warum war er war so viel besser als 90% der anderen Leute, die diese Waffe geused haben, deswegen ist das, glaube ich, auch einfach manchmal ein Skill-Issue, würde ich sagen.
Okay, manchmal ein Skill-Issue, aber dann macht Riot eigentlich aus deiner Sicht alles richtig, weil sie haben ja dann die Maps angepasst und
ja,
nicht die Waffe verändert, ne?
Ja.
Aber okay, interessant zu hören, weil ich bin definitiv anderer Meinung. Aber hier soll es heute natürlich um dich gehen. Lass uns ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Du warst ja vorher bei Alternate Attacks, auch bei Ryzen, auch wenn es nur sehr kurz war, Head Coach, wenn man das so sagen kann. Ne? Du hattest nur vereinzelt mal Unterstützung, hast das sonst, glaube ich, in den meisten Fällen alleine gemacht. Wie ist da die Transition gewesen für dich von Head Coach zu Assistant Coach jetzt?
Ich glaube, diese Transition ist immer noch andauernd, weil das ist natürlich auch wieder was ich lernen muss, mich ein bisschen anzupassen, nicht jetzt in allen, also ich bin jetzt halt mehr, jetzt ist gerade so, dass ich mich mehr auf Ingame-Sachen fokussieren kann als so organisatorisches oder so andere Sachen. Ich habe ein bisschen weniger Responsibility, sage ich jetzt mal, was auf der einen Seite angenehm ist, weil ich mich natürlich mehr aufs Game konzentrieren kann, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen komisch, weil manchmal rutschen wir dann vielleicht manchmal in Situationen so dieses so reflexartig raus, als müsste ich jetzt die Situation leiten, obwohl ich jetzt gerade noch derjenige bin, der eigentlich quasi eher den unterstützenden Part macht. Aber das ist, also eigentlich im Prinzip läuft es ganz gut, weil das auch so von Anfang an so kommuniziert wurde, dass wir das ziemlich 50-50 aufteilen, was so die Aufgaben angeht. Natürlich ist es im Endeffekt so, dass wurde mir auch von Anfang an so gesagt, er hat das letzte Wort. Habe ich gesagt, ist okay, solange ich halt meine Fähigkeiten, meine Stärken ausspielen kann. Ich kann mich da voll ausleben, also von daher ist das eigentlich ganz gut.
Okay, kannst du uns, ich weiß nicht, ob du es sagen darfst oder sagen willst, wie genau sieht denn die Arbeitsteilung von dir und T-Pape aus?
Ja, also zum Beispiel so Map-Theorie-mäßig teilen wir uns die Arbeit ziemlich 50-50 aus. Ich mache dann zum Beispiel noch sowas, wie, weil ich das gerne mache, so Watch-Reviews und sowas mache ich. In Scrims ist es so, weil er auch manchmal noch andere Aufgaben hat bei Focus. Dann ist es halt so, je nachdem, wer halt irgendwie zeitlich da ist, wie das passt, wer auch immer dann im Coach-Slot sitzt, so, das ist so das, was ich sagen kann.
Okay, mehr kriegen wir nicht, Leute. jetzt habt ihr den ersten Spieltag gegen Dortmund eSports, das war richtig, ne? Habt ihr
ja
sehr, sehr deutlich gewonnen. Seid da einmal drüber gefahren und sah eigentlich auch ganz gut im ersten Swiss Cup aus, bis ihr dann gegen Eintracht Frankfurt auf Haven verloren habt. Wie gefällt dir das neue Format mit dem Swiss Cup?
Ich finde das Format sehr gut, nur das einzige Manko war, dass wir, weil da wir relativ deutlich auch die ersten beiden Matches gewonnen, dass wir immer sehr große Downtime hatten.
Ja.
Also, dass wir im Durchschnitt so 40 Minuten irgendwie warten mussten, das ein bisschen nervig ist, aber lässt sich nicht vermeiden. Generell finde ich es cool, dass man nicht nur in seiner eigenen Gruppe spielt, sondern auch dann den Vergleich gegen andere Teams hat. Das ist super, mehr Spiele sowieso. Ich denke auch gerade für uns ist das auch nochmal geil, Officials zu haben, weil in Officials lernt man sich am besten kennen, finde ich immer. Und deswegen, je mehr Matches, desto besser für uns.
Ja, und dadurch, dass jeder Sieg im Swiss-Format in diesem Best of One auch einen Punkt für die Tabelle gibt, geht es auch in jedem Match um was. Also, wer auch immer sich dieses System im Hintergrund von der Liga ausgedacht hat, von mir gibt es einen Daumen hoch. Wobei ich auch schon Sachen gelesen habe, Anfer hat es geschrieben, für ein Vollzeitteam machbar, für ein Team, das nicht Vollzeit spielt. Da fallen dann wieder Trainingstage weg und so weiter, weil Official gespielt werden muss. Ich denke, da kann man sich drüber streiten, was davon jetzt, wo der Vorteil, wo der Nachteil liegt. Definitiv haben Teams, die voll ihre Zeit auf das Spiel aufwenden können, einen Vorteil. So oder so. Ne? Ob es jetzt mehr Officials gibt oder weniger. Und ich kenne ja noch die Zeiten, du wahrscheinlich auch von Counter-Strike früher, wo gefühlt jeden Tag Official war.
Ja.
Weiß auch nicht, wie die Teams damals trainiert haben, um ehrlich zu sein.
Gar nicht eigentlich.
Da war das eine Official dann mehr Training als... Ja. Als das andere, je nachdem, welches Turnier dann wichtiger war.
Ja.
Ihr habt jetzt ein Team gepickt mit Spielern, die letztes Jahr auch richtig krass in der VCT auf sich aufmerksam gemacht haben, allen voran Serial in meinen Augen. Wie ist es für euch, also für dich und T-Pay, die ja eher als, ich würde es jetzt mal unerfahrenere Tier-2-Coaches geltet. Wie sieht es da vertrauensmäßig zum Team aus? Merkt ihr da irgendwie, sind da Spieler abgehoben? Ist da ein Vertrauensproblem? Oder wie läuft das?
Also ich finde das witzig. Ich muss dann immer so dran denken, ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon letztens mit, glaube ich, T-Pape, ich weiß nicht, ob es T-Pape oder Molsi war, gefühlt hat man mit teilweise Tier 3 DACH-Spielern mehr unnötige Diskussionen als mit solchen Leuten, weil man vergisst, glaube ich, auch immer, die sind ja auch da aus einem Grund in Tier 1, weil man, da gibt es ja einen Grund für, so, man kann mit denen arbeiten, natürlich haben die ihre Meinung, zum Beispiel die haben auch dann Ideen, wie es in den vorigen Teams waren, aber das ist nie so, dass man das Gefühl hat, von wegen, ey, ich habe Tier 1 gespielt, so was willst du mir da erzählen, sondern das ist, wenn überhaupt so, ey, ich sehe das, ich finde sowas aber auch gut, so, wer will seine Idee dann teilen und am Ende entscheidet man sich halt, was man denkt, was das Bessere fürs Team ist, aber es ist nie irgendwie aus Ego heraus oder defensiv oder sonstiges. Und das ist eigentlich immer sehr konstruktiv. Bis jetzt hatte ich nicht das Gefühl, dass sie denken, oh mein Gott, wer ist der denn? Was will der mir da erzählen?
Okay, das hört sich ja sehr gut an. Und ja, passt auch ins Bild, was ich häufiger höre, was den Unterschied zwischen, keine Ahnung, Tier 1, Tier 2, Tier 3 Spielern angeht. Dass Tier 1 Spieler auch, ja, ich weiß nicht, besser mit Coaches zusammenarbeiten können, weil sie das vielleicht auch schon auf einem höheren Level dann gelernt haben, gemerkt haben, was funktioniert und was nicht. Als du das Roster gesehen hast, also erstmal, wie war das zeitlich? Warst du schon Assistant Coach, als das Team schon feststand, oder wie war das?
Also im Prinzip war es so, dass ich dazu kam, als die IGL-Frage, es waren schon Spieler fest oder beziehungsweise es gab schon einige Verbal Agreements. Und dann war ich noch mit dabei, der ein bisschen die Entscheidung betreffen sollte, welchen IGL wir nehmen, weil da gab's, hatten wir zwei im Endeffekt zur Auswahl und haben es dann eigentlich einstimmig für Molsi am Ende alle entschieden. Und dann mit Pyroll, wir hatten erst noch jemand anderen, haben uns dann aber kurzfristig für Pyroll entschieden, weil er noch für unsere Meinung etwas reingebracht hat, was uns ein bisschen gefehlt hat in dem Lineup. Und also im Prinzip war ich an Molsi und Pyroll entscheidungstechnisch noch beteiligt.
Also bist du so mitten in den Prozess quasi reingekommen?
Ja.
Kannst du uns verraten, wer der andere Duelist war, wer der andere Ingame-Leader war?
Nee, das kann ich...
Darfst du nicht?
Ich weiß nicht, ob ich es darf, aber ich sollte, deswegen muss ich leider...
Ja, wenn du nicht weißt, ob du darfst, dann machst du es lieber nicht, das verstehe ich. Aber ich... Fragen kostet nichts. Am Ende kriege ich nur Nein. jetzt habt ihr, genau, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne, gegen Dortmund locker gewonnen. Der Swiss Cup hat ja auch gut ausgesehen. Ne? Ihr habt 2 von 3 möglichen Punkten bekommen. Nur Frankfurt hat euch geschlagen. Ist Frankfurt euer stärkster Gegner dieses Season?
Gut, da wir bis jetzt nur von den, da wir weder gegen CGN und ich würde sagen wahrscheinlich auf dem Papier her Attex würde ich als auch noch stärkeres Team bezeichnen, nur gegen Frankfurt gespielt haben, ist das natürlich schwierig zu sagen. auf dem Papier würde ich 100% sagen, dass halt Frankfurt wahrscheinlich so der stärkste Gegner ist. Aber auch CJM kannst du nicht unterschätzen und das ist noch Anfang der Season, deswegen ist es schwierig, jetzt so eine definitive Äußerung zu treffen. Aber auf jeden Fall, was man gemerkt hat, ist, dass Frankfurt das auf jeden Fall ein bisschen besser bestrafen kann als so manche andere Teams.
Ja, was hast du aus der Niederlage mitgenommen gegen Frankfurt? Also weil ihr seid ja wirklich super crisp aus, du hast auch angesprochen, in den Swiss Cups Stomps gefahren, dann musstet ihr immer lange warten. Was ist der Lerneffekt aus diesem Loss gegen Frankfurt gewesen für dich?
Dass wir im Prinzip, dass wir ein sehr hohes Ceiling haben, aber halt trotzdem, egal, auch wenn es mal gegen schlechte Gegner geht, so wir müssen unser Base-Level zu jedem Zeitpunkt halt hochhalten. Und es waren viele, viele Kleinigkeiten, weil ich glaube, wir hatten, ich habe mir das Wort direkt am Abend noch angeguckt, und man hat einfach viele, ich will es jetzt nicht dumme Fehler, aber einfache Fehler gesehen. Die Spieler waren auch von sich selber enttäuscht, weil es kein irgendwie das Tilt auf den anderen waren, sondern wir haben einfach auch direkt gewusst, okay, das war einfach schlecht und teilweise in manchen Situationen unkonzentriert gespielt. Und halt auch, was uns, finde ich, sonst immer ausmacht, ist so, dass wir generell eine sehr gute Atmosphäre haben, auch wenn mal dumme Runden passieren, so dass wir dann da kommt auch mal ein Joke oder sowas, und das hat am Ende auch ein bisschen gefehlt. Und ja, das sind so, glaube ich, ich kann jetzt nicht so tief ins Detail gehen,
Absolut, verstehe ich.
deswegen muss ich das ein bisschen oberflächlich halten, aber das sind so die Dinge, die wir daraus gezogen haben.
Kannst du uns ja nicht ins Threadbook reingucken lassen.
Ja.
Das auch, wenn das mal geil wäre. Ich würde dich und T-Pape als Coach-Duo eher als ruhige Typen bezeichnen. Musstet ihr schon mal, sag mal, im Training oder so härter durchgreifen, auch mal auf die Kacke hauen bei dem Team? Oder ist das nicht notwendig aktuell?
Ich würde nicht sagen, auf die Kacke hauen. Es gab schon mal Situationen, wo mir dann irgendwas mal nicht gepasst hat, weil es ist auch so, dass wir zum Beispiel ist so, wir haben sehr viele Ideen auch. Dann ist es halt manchmal wichtig in der Runde, dass wir eine haben. Und dann, ja, gibt's halt mal. Es ist weniger so, dass es nicht so, dass man fünf kleine Kinder hat, die man jetzt mal irgendwie, wo man sagen muss, jetzt ist es mal Ruhe, sondern das ist eher so, dass man vielleicht manchmal wie bei jedem Team halt einfach mal eine Richtung vorgeben muss, so wenn dann mal wieder, wenn es vielleicht ein bisschen zu chaotisch ist, aber das ist auch alles. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt da mal irgendwie die kleinen Kinder züchtigen müsste oder wie auch immer man das am besten ausdrücken kann.
Okay, also bisher nehme ich einfach mit, bisher musstet ihr noch nicht härter
Nee, nicht
durchgreifen.
wirklich,
Okay.
nein.
Bin mal gespannt, ob es vielleicht soweit kommt. Die Season ist ja verhältnismäßig kurz, ne? Dadurch, dass das ja alles in die Stage 2 EMEA Playoffs am Ende reinfließen muss, damit sich auch Challenger-Teams vielleicht für die Champions qualifizieren können. Und ja, dann schon angekündigt, soll es ja auch eine sehr lange Offseason mit The Pokal und so weiter geben. Das hat der Chef von den Hanse Merkur Challengers Dach ja auch schon gesagt. Wie blickst du aktuell auf das Ökosystem in Tier 2?
Also, es ist natürlich irgendwie cool, dass man sich für Champions theoretisch qualifizieren kann, was ich aber glaube, was noch härter ist, als Ascension zu gewinnen. Weil du musst quasi Ascension gewinnen und dann musst du VCT, Stage 2 gewinnen, so wie ich das verstanden habe. Und das ist sehr hart, und wenn man jetzt mal drauf guckt, wie viele Orgas auch aus finanziellen Gründen, was ich absolut nachvollziehen kann, Valorant verlassen haben, muss man sich ja auch überlegen, du brauchst ja nicht nur, um das zu erreichen, fünf super gute Spieler, sondern du musst sie ja auch bezahlen können. Weil es ist ja nicht nur, du kannst gut sein, aber Training ist halt auch super wichtig, wenn man jetzt mal vergleicht, RR Gaming. Das waren ja fünf super Spieler in Project V, wo man sagen würde, okay, die würden wahrscheinlich darüber fahren, aber die haben nicht trainiert, und da hat man gesehen, was Training einfach ausmachen kann. So, ich würd sagen, lag nicht daran, dass sie irgendwie washed sind oder was manche bestimmt sagen würden, sondern es ist einfach, wenn du Zeit investieren kannst, ist das so ein guter Vorteil. Und 85% aus Tier 2 können das nicht. Die Orgas, die halt Geld haben, sei es jetzt Streamer, sei es irgendwas anderes, so, die haben dann meistens auch den Luxus, dass sie erst eine Zeit reinstecken können, dann die Spieler. Und ich glaube halt einfach, um Tier 2 besser zu machen, muss man irgendwie das attraktiver für die Orks machen. Wie man das genau machen muss, da gibt es smartere Menschen als mich, weil ich in der Business-Seite nicht so bewandt bin. Deswegen, so, was auch immer man machen muss, bitte tut es, weil ja, ich glaube, es gibt viele gute Spieler in Tier 2. Das wäre schade, wenn die ja mangels Möglichkeiten das Spiel verlassen müssen.
Ja, oder halt eben andere Sachen
Oder
machen
das,
müssen, um über die Runden zu
ja.
kommen, ne? Wie
Ja.
Ausbildung, Studium abschließen, arbeiten gehen. Und dann muss man noch mehr jonglieren, ne? Die
Wobei ich sagen würde, ich würde
Zeit.
es jedem
Ja?
empfehlen, irgendwie ein Studium, eine Ausbildung abzuschließen, egal ob man jetzt die Möglichkeit hat oder nicht. Natürlich kann man mal ein Jahr irgendwie aussetzen und sowas, aber es ist nicht wert, glaube ich, seinen irgendeinem Traum hinterher zu jagen, hinterher nicht zu haben. So, deswegen glaube ich, irgendwie zumindest mal einen Schulabschluss zu
Ja,
machen, ist schon.
also Schulabschluss muss ja absolutes Minimum
Ja,
sein.
ja.
Das finde ich auch. Boah, da kommen wir ja schon in ganz andere
Ja.
Strukturfragen und Themen rein. In Dänemark gibt es ja schon E-Sport-Schulen, wo man quasi seinen Abschluss machen kann,
Ja.
während man in E-Sport-Teams spielt. Ich glaube, es gibt es auch in Finnland. SpMec macht das, glaube ich, auch. Und sowas gibt es in Deutschland noch gar nicht. Kommt ja
Nee.
vielleicht mit der Gemeinnützigkeit, dass da irgendjemand auf die Idee kommt. Fände ich auf jeden Fall eine coole Sache,
Ja,
um
mich auch.
mehr Talentförderung reinzubringen, ähnlich wie die E-Sport Player Foundation das macht. Und jetzt korrigier mich mal, wenn ich falsch liege. Du bist doch auch Coach bei der EPF, oder? Bei der E-Sport
Genau,
Player
ja.
Foundation.
Seit Anfang der Valorant Division.
Okay, also schon jetzt eine ganze
Ja.
Weile. Wie wichtig ist dir die Arbeit bei der EPF?
Generell ist es sehr wichtig, weil ich denke, wenn ich mir überlege, dass zu meiner Zeit, als ich 15 war und dann mal mit E-Sport angefangen habe und meinen ersten ESL-Account damals gemacht habe, das war wirklich ein bisschen später, weil, aber so ungefähr mit 15 habe ich, glaube ich, so angefangen, ein bisschen mehr so zu spielen. Und da gab es halt keine Leute, die einem da mal irgendwie gesagt haben, es kam dann vielleicht ein bisschen später, wenn da mal irgendwer, der selber schon ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Spielen, dir dann mal so ein bisschen den Weg gezeigt hat, weil viele Coaches oder sowas, so die Möglichkeiten heute gab es nicht. Deswegen glaube ich, wenn ich dazu beitragen kann, dass ein junges Talent weniger Fehler, also die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen kann oder halt die Learnings, die ich habe, weitergeben kann, dann mache ich das super gerne und ich finde, das ist auch super wichtig. Gerade wenn wir wollen, dass Dach ein bisschen internationaler auch nach vorne kommt, ist das super wichtige Arbeit, die die EPF da macht.
Ja, definitiv. Und ich finde, sieht man in Valorant ja auch vor allem in der Game Changer-Szene, wie viele deutsche Teams jetzt, glaube ich, im Open Qualifier einfach in die
Ja.
Playoffs gekommen sind und so. Das sieht schon sehr, 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 sehr stark aus. Kenny, wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Das geht immer sehr, sehr schnell. Hast du vielleicht noch ein paar Worte an die Szene, an die Fans von Focus? Möchtest du noch was loswerden hier zum Schluss?
An die Szene, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen kontrovers oder wie auch immer, aber jetzt auch mit der LTR-Regel. Ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr, also weniger Gedanken darüber machen, über irgendwelche Faktoren, die man nicht kontrollieren kann, weil ich glaube schon, dass die Dachszene sehr viel Talent hat. Aber ich glaube, manchmal suchen wir die Probleme immer überall, nur nicht bei uns. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen mehr an sich selber arbeiten würde, haben wir genug Kapazität, genug Talent im Dach, um nach vorne zu kommen. Wir müssen es einfach nur nutzen und wollen. Und das wäre halt cool, weil ich würde mir nichts, auch wenn wir jetzt keinen Dachspiel in unserem Land haben, würde ich mir trotzdem nichts mehr wünschen, als mal fünf Dachspieler in VCT zu sehen. Auch für die Fans, glaube ich. Deswegen lass uns da gucken, dass wir ein bisschen mehr an uns selber arbeiten. Und an die Focus-Fans, ich glaube, seit meinem Announcement habe ich sehr viel Liebe genossen, auch mal im Chat, wenn ich mir die Worte mal angeguckt habe. So vielen Dank dafür. Und ich glaube auch, die Spieler genießen das sehr. Also bitte feuert uns weiter an. Wir arbeiten hart, dass wir das zurückzahlen. Und ja, mehr als Danke sagen kann ich nicht.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Kenny, dass du dir sehr, sehr kurzfristig, sehr spontan auch die Zeit genommen hast für das Interview hier bei uns beim Neue Deutsche Valorant Podcast.
Sehr gerne.
Und an der Stelle von mir der Hinweis, Leute, wenn ihr mehr über Focus wissen möchtet, dann geht ihr am besten auf den Focus Discord. Das müsste discord.gg/focus sein, aber ich denke, das packen wir auch noch in die Show Notes. Das nächste Match von Focus in den Hanse Merkur Challengers Dach wird heute Abend sein, im Swiss Cup, dem zweiten, oder am Samstag, wenn ich es richtig sehe, genau, gegen Ryzen. Und auch das nochmal super interessant, Leute, weil zweiter Spieltag Fokus gegen Ryzen, das gab schon einige Überraschungen in der Vergangenheit in diesem Aufeinandertreffen, auch wenn die Spieler auf dem Server natürlich andere sind. Mal schauen, wie viel Geschichte sich da wiederholen wird. Da könnt ihr Fokus dann auch live auf dem Server sehen. Kine, vielen Dank dir nochmal, dass du heute dabei warst. Und ja, viel Erfolg euch natürlich in dieser Season. Wer weiß, wie weit euch die Erfahrung, die ihr im Team habt und die ihr als Coaches auch mitgebt, tragen wird. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und dann, ja, mach's gut. Ne?
Mach's gut.
Alles klar. Ciao, ciao. Und ihr da draußen, nicht vergessen, Follow-Button zu hitten, falls ihr es noch nicht getan habt. Und teilt gerne den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Euer Hitschinski.